ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil unserer kleinen Serie hier im Bach-Kanal über die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Ja, das war jetzt schon vielleicht ein wenig überraschend für Sie, der Beginn der H-Moll-Messe, allerdings in einer wirklich historischen Aufnahme aus dem Jahre 1959 unter Leitung von Hermann Scherchen. H-Moll-Messe, wir haben viel drüber gesprochen in den letzten drei Folgen. Wir haben alle 27 musikalischen Sätze besprochen und auch viel über die Entstehungsgeschichte geredet und Hypothesen geäußert zum Anlass der späten Vervollständigung dieser Missa. Heute, und das wollten wir schon mit diesem ersten Musikbeispiel andeuten, soll es um die Rezeption gehen, also um die Zeit nach 1750 im Grunde bis heute. Bach hat das Werk also ganz kurz vor seinem Tod abgeschlossen. Michael, was passierte denn unmittelbar danach mit der Partitur und damit mit dem Werk?
Na, zum Glück haben ja die Söhne mit viel Sinn und Verstand die Notenbibliothek des Vaters aufgeteilt. Und auch nochmal zum Glück kam die Partitur der H-Moll-Messe in den Besitz von Karl Philipp Emanuel Bach, damals Hofcembalist bei Friedrich dem Großen, später Musikdirektor in Hamburg, der die Notenschätze des Vaters gehütet hat wie sein Augapfel. Über seinen Nachlass kam dann die Partitur in den Besitz des Schweizer Autographensammlers, Musikverlegers Hans-Georg Negeli. Der hat dann auch sich sehr bemüht, dieses Werk das erste Mal herauszugeben. Und später ist dann die H-Moll-Messe auch gelangt in die Berliner Staatsbibliothek, da wo über Umwege auch die übrige Bachiana von Karl Philipp Emanuel Bach letztlich hingelangt ist. Also heute liegt die Partitur unter den Linden in der Staatsbibliothek P180. Teil des Dokumenten UNESCO-Weltkulturerbes, völlig zu Recht gemeinsam, hat man ja schon in der ersten Sendung gesagt, mit der 9. Sinfonie von Beethoven, die da auch liegt.
Und auch glücklicherweise durch die ganzen Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges ist dieser Partitur nichts passiert. Wie ist Ihr Zustand jetzt? Wie könnte man das sagen?
Naja, dieses Problem, was man häufig bei den Bach-Autographen hat, ist bei der H-Moll-Messe tatsächlich sogar eher überdurchschnittlich ausgeprägt, der Tintenfraß. Ja? Also diese aggressiv reagierenden Säuren in der Tinte, die dafür sorgen, dass das Papier ringsherum sich aufzulösen droht. Dem ist man ja Herr geworden dadurch, dass in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Praxis der Papierspaltung, wo man also dieses Papier gewissermaßen nicht gespalten im Sinne von durchgerissen hat, sondern aufgeklappt hat, diese beiden Papierhälften dann in so einen Säurebad, um die aggressiven Bestandteile auszuwaschen, in der Mitte dann ein stabiles Trägerpapier und das Ganze wieder zusammengeklebt, hat man das jetzt gestoppt, ja. Aber dennoch, es gibt sozusagen kleine Löcher drin. Aber zum Glück ist es ja so, dass schon, ich glaube, in den 1910er Jahren in einem ganz aufwendigen Verfahren mal ein Faksimile der Partitur erstellt wurde. Und da war die noch in einem weit besseren Zustand. Also auch diese wenigen Stellen, wo jetzt richtige Lücken sind, die kann man auf der Basis dieses Faksimiles, was jetzt auch nur schon mehr als ein Jahrhundert auf dem Buckel hat, immer noch rekonstruieren. Ja, und dadurch ist schon der Notentext gerettet. Wie gesagt, ich kann nur jeden einladen, jede und jeden, einfach mal auf die Seite von Bach digital zu gehen. Hat man Zugriff auf alle Bach-Autographen in wirklich High-Resolution-Scans und sich das mal anzuschauen. Also wer gut Noten lesen kann, kann sich auf diese Weise auch mal die H-Moll-Messe anhören und verfolgen. Ganz, ganz berührend zu sehen und dann eben auch zu erkennen, die unterschiedlichen Schichten des Werks. Natürlich sah die Handschrift bei Bach 1733, Kyrie Gloria, noch anders aus, als dann eben 1749, zum Beispiel im Et Incarnatus Est, was dann so ganz später Bach und schon sichtlich vom Leben gezeichneter Bach ist.
Ja, soweit vielleicht zu dieser Handschrift. Wir haben ja in diesem Podcast jetzt viele Hypothesen geäußert, wo vielleicht eine Aufführung schon zu Bachs Lebzeiten oder unmittelbar danach stattgefunden haben könnte. Aber wir haben natürlich, du hast es immer betont, keine Nachweise dafür. Jetzt mal umgekehrt zu den harten Fakten. Was haben wir denn für Nachweise für wirklich erste Aufführungen dieser Messe?
Also nach 1750, das, wo wir auf ganz sicheren Boden stehen, ist ein Ereignis im Frühjahr 1786 in Hamburg. Da hat Karl Philipp Emanuel Bach, der besagte Bachsohn, Musikdirektor in Hamburg, ein großes Benefizkonzert veranstaltet zugunsten des Medizinischen Armeninstituts. Und da wurde so eine Art historisches Konzert im Grunde genommen aufgeführt. Hochinteressante Repertoire-Mischung. Er hat das Credo der H-Moll-Messe ins Programm genommen, dazu Auszüge aus dem Messias von Händel, außerdem das eigene Magnificat, ganz, ganz tolles Stück von C.B. Bach und sein berühmtes Heilig und ich glaube noch eine Sinfonie von ihm. Und ich finde das total interessant, also wie er dieses Credo von seinem Vater mit einer eigenen Einleitung versehen hat. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören. Dort ist also auf jeden Fall das Credo erklungen. Der CBE scheint mindestens genauso fasziniert vom Glaubensbekenntnis gewesen zu sein, wie wir das jetzt in der vorletzten Sendung an den Tag gelegt haben. Erkennt man auch daran, dass er wirklich viele, viele kleine Einzeichnungen in die Partitur des Vaters gemacht hat. Aber hier mal also diese Variante, wie er das Stück aufführt, versehen mit einer eigenen Einleitung, die dann in Johann Sebastian Bachs Credo mündet.
Thank you.
Ja, das war also die Sicht von Carl Philipp Emanuel Bach auf dieses große Werk seines Vaters, wohlgemerkt nicht im liturgischen Kontext aufgeführt, sondern im konzertanten Rahmen, sogar als Benefizkonzert. Also, da haben wir den Carl Philipp Emanuel. Aber war das punktuell?
Also, ich würde mal sagen, möglicherweise. Das Erstaunliche ist, es gibt ja Abschriften der Hamollmesse oder von Teilen der Hamollmesse aus dem Umfeld Carl Philipp Emanuel Bach Berliner Zeit, so bis 1767, Kirnberger in Berlin, das Stück kursiert. Und wir vermuten in der Bachforschung, dass es vielleicht mal im privaten Rahmen, in irgendeinem Salon, ja, nur Sarah Levy oder so, vielleicht Aufführungen gegeben haben könnte, zumindest von Teilen. Aber nichts Genaues wissen wir nicht. Also wenn, würde ich sagen, wäre Berlin ein Thema, wo man sehr aufmerksam die Salons oder die Möglichkeiten, wo auch mal alte Musik erklungen sein könnte, das muss man weiterhin genauestens abgrasen. Vielleicht erleben wir da irgendwann mal noch eine Überraschung.
Das wäre ja immerhin was, aber wann gab es dann, und ich bleibe hier hartnäckig, wirklich faktisch ja, die erste Aufführung?
Also inoffiziell frühe 1810er Jahre, da hat Karl Friedrich Zelter immer mal Teile der Hamollmesse mit der Singakademie in Berlin musiziert. Öffentliche Aufführung tatsächlich auch wieder Berlin Singakademie, nicht mehr unter Zelter, sondern unter dem Leiter Karl Friedrich Runghagen 1834, die eine Hälfte, 1835 die andere Hälfte. Die erste belegte Gesamtaufführung, die wir haben, ist meines Erachtens 1856 in Frankfurt, 56. Also das ist wirklich eine ganze Zeit hat es gedauert, also auch lange nach Matthäus Passion. 1859 Leipzig, der sogenannte Riedelsche Gesangsverein. Und die hatten eine sehr, finde ich, sympathische Art und Weise, sich ihren Bach wieder anzueignen. Die haben nämlich die Hamollmesse in der Thomaskirche aufgeführt. Und Achtung, jetzt kommt's auf Deutsch. Die haben den Text übersetzt ins Deutsche, wahrscheinlich, weil sie auch schon gemerkt haben, dieses unglaublich tolle Wort-Ton-Verhältnis, aber hier die Protestanten in Leipzig, die sind vielleicht den Messtext nicht so gewohnt. Das wollen wir noch mehr herauskehren. Also als ich das gelesen habe, muss ich sagen, seitdem spiele ich mit dem Gedanken früher oder später bei uns im Bachfest. Das müssen wir eigentlich mal machen.
Unbedingt. Ne? Ja. Also, ist auch interessant, welche Übersetzung da gewählt wurde, welche Worte, wie weit man sich vom Messtext vielleicht entfernt hat, interessiert mich auch sehr.
Ja.
Damit haben wir also erste Aufführung, dass das so lange gedauert hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es keine Noten gab, keine publizierten, keine gedruckten.
Das ist auch so ein Krimi. Ne? Ich habe ja im ersten Podcast zur Hamollmesse diesen Subskriptionsaufruf von Hans-Georg Negeli verlesen. Diesen Schweizer Musikverleger, der hat das Autograph der Hamollmesse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besessen, wollte das Werk jetzt herausgeben. 1818, fulminanter Subskriptionsaufruf, größtes musikalisches Kunstwerk aller Zeiten und Völker, nannte er das Stück und fand nicht genügend Subskribenten. Dann ist es seinem Sohn vorbehalten gewesen, letztlich die erste Gesamtausgabe vorzulegen. Das war im Jahr 1833, Kyrie und Gloria, und 1845 dann erste Mal Gesamtausgabe. Der Krimi ging aber weiter. 1850 hat sich ja dann die Bach-Gesellschaft gegründet, mit dem Ziel, die erste Gesamtausgabe von Bachs Werken vorzulegen. Und sie wollten unbedingt als Band 1, was? Die Hamollmesse.
Ja.
Aber der inzwischen Sohn Negeli weigerte sich, das Autograph herauszugeben. Und so wurde dann der erste Band, den Kantatenband. Geht los mit Wie schön leuchtet der Morgenstern. Hätten die ihren ursprünglichen Plan umgesetzt, die Bach-Gesellschaft, wäre Hamollmesse erster Band gewesen. Und da ja der Schmieder für die Erstellung des Bach-Werkeverzeichnisses eigentlich im Grunde genommen die Bach-Gesamtausgabe durchgegangen ist, wäre sonst wahrscheinlich die Hamollmesse BWV 1 geworden.
Was nicht das Schlechteste wäre.
Ja. Und apropos BWV 1, also Bach-Gesamtausgabe, die hat dann 1856 die Faxen dicke gehabt mit Negeli Sohn und hat die Hamollmesse auf der Basis anderer Quellen, also von sekundärer Quellen herausgegeben. Ein Jahr später hat sie dann aber doch Zugriff zum Autograph bekommen und hat dann schlichtweg den Band nochmal gemacht. So, die Bach-Gesamtausgabe war dann um 1900 eben beendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die neue Bach-Gesamtausgabe herausgegeben vom Bach-Archiv in Leipzig und vom Bach-Institut in Göttingen. Was haben die als Band 1 gewählt? Inzwischen mit Zugriff auf das Autograph, natürlich die Hamollmesse. Und als wir dann damit fertig waren im Jahr 2007, haben wir ja zugleich durchsetzen können, weil inzwischen klar war, dass man bei einigen Bänden ein paar editorische Fehler gemacht hat und man inzwischen auf einem neueren Stand war, war klar, auch die Hamollmesse wird nochmal neu gemacht. Und erster Band dieser revidierten neuen Bach-Ausgabe wiederum H-Moll-Messe. Also das zieht sich so durch. Der einzige Spielverderber war der Nägeli.
Naja, aber er hat doch seine Qualitäten, muss man auch sagen. Ja?
Ja.
Ja, und seit wann kann man denn eigentlich dann nach diesem etwas zögernden Beginn davon reden, dass die H-Moll-Messe so ein Dauerbrenner ist, wie es heute ist? Recht spät erst, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ein Booster war dann die Gründung der neuen Bach-Gesellschaft, also im Jahr 1900, als die Bach-Gesamtausgabe vollendet war, hat sich die Bach-Gesellschaft aufgelöst, weil sie ihren Zweck erreicht hatte. Und am gleichen Tag hat sich hier in Leipzig von denselben Personen eigentlich gegründet, dann die neue Bach-Gesellschaft zusammengefunden, mit dem Ziel, nunmehr die Werke zu verbreiten. Und ab da gibt es dann diese jährlichen Bach-Feste. Und da wird die H-Moll-Messe, sie ist nicht ganz jedes Jahr dabei, aber jedes zweite Jahr wird sie aufgeführt. Und jetzt explodiert's. Also wir haben zum Beispiel den Beleg, dass der älteste US-amerikanische Bachchor in Bethlehem, Pennsylvania, das ist so eine Gründung der Herrnhuter Brüdergemeinde, die haben schon in den 1890er Jahren einen Bachchor und seit 1911 führen die in ihrem jährlichen Bachfest die H-Moll-Messe auf. 100-Mann-Chor, Mann- und Frauenchor, ich habe das selbst in 2023 vor Ort erlebt und das ist wirklich ein Riesenereignis in dieser kaum 100.000 Einwohnerstadt und man betrachtet es als die größte Krönung der eigenen Karriere, irgendwie mal in diesem Chor zu kommen oder ihn finanziell zu unterstützen. Also das ist eine Institution. Ja, und dann würde ich sagen, so richtig explodiert es dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und inzwischen ist dieses Werk das am häufigsten aufgeführte Vokalwerk von Johann Sebastian Bach weltweit, was natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass Bach hier eine universelle Sprache auch spricht. Und zwar nicht nur Musik, sondern auch das Latein.
Ja, ist leichter als das Weihnachtsoratorium für viele auf dieser Welt. Also, das ist im Grunde eine recht spät begonnene, aber dann doch riesenhafte Erfolgsgeschichte, diese vielen Aufführungen, die es gibt von der H-Moll-Messe. Und für die Rezeption wichtig war natürlich das, ich sag's mal ganz allgemein, Reproduktionsmedium. Also zunächst die Schellackplatte, später die Langspielplatte und dann die CD und heute wer weiß was alles. Ich würde dich gerne erst mal fragen, wann gab es denn die Ersteinspielung der H-Moll-Messe? Und wer hat es gemacht? Das ist ja auch interessant. Ja,
auch interessant und spricht auch schon für die Internationalität Johann Sebastian Bachs. Nicht in Deutschland, sondern in London im Jahr 1929. Der Philharmonic Choir London Symphony unter Leitung von Albert Coates. Ungekürzt, riesenhaft besetzt, auch eigentlich das richtige Instrumentarium. Okay, moderne Trompeten und so weiter. Nicht überall spielt ein Cembalo, manchmal ist es auch ein Klavier im Generalbass. Aber eine durchaus eindrucksvolle Aufnahme, die einfach mal auch schon für London belegt, dass eben die dort nicht mehr nur die großen Händel-Oratorien, ja, Messias hoch und runter, musizierten, sondern auch den Bach in ihre Arme genommen haben.
Aber es ist kein Zufall, dass es in England passiert, aufgrund eben dieser Chortradition, dass die wahrscheinlich auch in den 100 Jahren zuvor immer schon diese großen Händel-Oratorien aufgeführt haben. Da waren die noch so drin und haben sich dann die H-Moll-Messe gesucht, in der sie nicht Deutsch singen mussten.
So sieht's aus.
Vielleicht kann man zusagen. Und ich schlage vor, dass wir hier mal reinhören in diese Erstaufnahme der H-Moll-Messe.
Thank you.
Ja, soweit dieser Klangeindruck von 1929. Also bald gibt's da den 100. Jahrestag der Ersteinspielung. Und danach waren alle so beeindruckt, dass es ganz lange Zeit erstmal überhaupt keine Aufnahme gab.
Das ist wirklich merkwürdig, dass, glaube ich, die nächste Aufnahme dann frühe 1950er Jahre war. Also ein Vierteljahrhundert passiert nichts an der Front. Tatsächlich war aber diese Aufnahme lange im Programm. Ich meine, es war natürlich auch aufwendig, solche großen, langen Werke überhaupt aufzunehmen. Aber dann sind solche Gestalten wie Hermann Scherchen, wichtiger Anwalt der Avantgarde, aber zugleich eben ein großer Wiederentdecker auch von Musik Bachs, der auch Beethoven mal erstmals Eroica auf der Basis von Beethovens eigenen Metronomangaben und so weiter gemacht hat und der eine ganze Reihe Bach-Kantaten gemacht hat, vor allem in Wien mit dem Chor der Wiener Staatsoper und dem Orchester der Wiener Staatsoper, Klammer auf, sind eigentlich die Wiener Philharmoniker, durften sich aber beim Label Westminster nicht so nennen, wo Scherchen aufgenommen hat, hat er allerhand gemacht, auch eine Matthäus-Passion und eben die Hamollmesse sogar zweimal, einmal Mono, 51 oder 52 und dann nochmal 1959.
In Stereo.
In Stereo. Und das sind beides, finde ich, sehr packend Aufnahmen. Wollen wir mal reinhören?
Gerne. Was schlägst du vor?
Na, ich würde sagen, weil der Scherchen extrem ausdrucksstark formdirigiert, das Wort in den Vordergrund stellt, sehr gelungen finde ich, überzeugend, wie toll ist. Da hören wir mal rein.
Thank you.
Hermann Scherchen hier als Bach-Interpret mit dem Quitolles aus dem Gloria der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach, aufgenommen 1959. Und Michael, ich erinnere mich gerade, wir haben ja in unserem Podcast zur Johannespassion auch den Scherchen so hochgehalten,
ja,
und diese frühe Aufnahme gebracht und waren da eigentlich auch ganz begeistert von der Art und Weise, wie der so aus der Sicht der zeitgenössischen Musik.
Ja, also du, mein, kann ja mal verraten, mein CD und noch mehr Schallplattenregal zu Hause, da gibt es wirklich, würde ich sagen, bei Schallplatten mehr als einen laufenden Meter Scherchen-Schallplatten, weil der immer interessant ist. Mhm. Ja. Und wir haben bei der Johannespassion, nachdem wir Scherchen vorgespielt haben, haben wir, glaube ich, als nächstes dann ein paar Jahre später Ersteinspielung mit historischem Instrumentarium, Hanonchor. Wollen
genau.
wir das jetzt auch machen?
Und das machen wir natürlich auch. Und das fällt jetzt witzigerweise oder gar nicht so witzigerweise in die 68er-Zeit.
Ja, genau 68,
genau
by the
68,
way.
Was wirklich ganz entscheidend auch ist für die ganze Geisteshaltung, die es damals gab, in Westeuropa zumindest. Und Hanonchor kann man vielleicht auch als ein 68er in dem Moment bezeichnen.
Also jedenfalls 68er. Revoluzer allenthalben. Also der einfach mal das moderne Instrumentarium, das die bequeme Aufführungspraxis über Bord wirft und fragt nach dem, wie ist es denn eigentlich gewesen? Und der sich der Herausforderung stellt, wirklich die historischen Blasinstrumente wieder spielen zu lernen, den historischen Klang irgendwie wiederzufinden und eben auch Klangrede zu produzieren. Also eben wirklich herauszuarbeiten, wie ist die ganze barocke Figurenlehre bei einem Bach umgesetzt. Und natürlich ist das eine ganz, ganz wegweisende Einspielung da gewesen im Jahr 1968 mit Knabenchor. Das war dann für Hanonchor auch selbstverständlich, dass man jetzt hier nicht den bequemen Weg mit einem Erwachsenenchor geht, also Wiener Sängerknaben. Und eine Einspielung, die ich nach wie vor total interessant und spannend finde.
Und auch hörenswert.
Unbedingt.
Durchaus. Und wir hören uns den Beginn des Glorias an. Also man kann da wirklich sagen, zum ersten Mal mit Naturtrompeten und den entsprechenden weiteren Instrumenten oder Nachbauten der Barockzeit. Das war also der Beginn des Glorias in der Aufnahme mit dem Concentus Musicus Wien und den Wiener Sängerknaben unter Leitung von Nikolaus Hanonchor 1968. Es gibt ein sehr schönes Buch von Martin Elste über die Bach-Interpretationen, wo genau in einer Tabelle aufgelistet ist, wie lange bestimmte Aufnahmen brauchen. Also nicht, dass Sie denken, wir haben das jetzt alles recherchiert. Lieber Martin Elste,
danke.
Vielen Dank für diese wunderbare Vorarbeit und herzliche Grüße nach Berlin. Und da in dieser Tabelle kann man so deutlich sehen, wie diese Einspielung von Nikolaus Harnoncourt alles verändert, vor allem in den Tempi. Also vorher hat die Missa meist 120 bis 130 Minuten umfasst und Harnoncourt schafft es in 107 Minuten. Also das ist schon gewaltig schneller. Ja. Und danach gibt es eigentlich kaum mehr eine Aufnahme, die länger als 120 Minuten braucht. Heute hat sich das so auf 110 eingependelt und man merkt also, was das für eine revolutionäre 68er Tat war. Ich würde gerne mit dir noch zwei Aufnahmen hier durchsprechen. Die eine ist von Karl Richter. Der wird immer gerne so bezeichnet als der große Antipode von Harnoncourt und die ist ein bisschen vorher noch von 1961. Also etwas, ja, schon sehr Gewaltiges, ne?
Ja, weil er einfach mit allen Ausdrucksmöglichkeiten der Romantik und großen dirigentischen Fähigkeiten es einfach schafft, diese Chöre überzeugend so zu formen, dass man dem sich eigentlich als Zuhörer nicht entziehen kann. Von dem muss ja wirklich eine besondere Magie ausgegangen sein. Und nehmen wir mal so einen Chorsatz vielleicht wie Et Incarnatus Est, also der Heilige Geist kommt auf Erden, Maria wird schwanger und dieser extrem geheimnisvolle Vorgang, den formt er hier in einer Art und Weise, dass also die eigenen Ohren immer größer werden, das wirklich beeindruckend ist.
Thank you.
Et Incarnatus Est aus dem Credo der H-Moll-Messe in der Aufnahme mit dem Münchner Bachchor und dem Münchner Bachorchester unter Karl Richter 1961. Und jetzt kommt nochmal ein absolutes Gegenmodell, nämlich die Aufnahme der H-Moll-Messe unter Leitung von Joshua Rifkin Anfang der 80er Jahre. Und der hat nun in anderer Weise wieder eine Radikalität gesucht.
Ja, also das war vielleicht die krasseste Zäsur in der Aufführungspraxis bei Bach nach Harnoncourt. Weil er ja mit dieser revolutionären und bis heute umstrittenen These kam, one to a part, meint, bei Bachs Kantaten kann man das vor allem sagen, ist ja immer nur eine ausgeschriebene Sopran, eine ausgeschriebene Alt, eine ausgeschriebene Tenor, eine ausgeschriebene Bassstimme überliefert. Und er sagt, eine Stimme bedeutet physisch auch nur einen Sänger. Und deswegen war aus seiner Sicht ein Chor von Bach immer zu verstehen als ein Satz für Solisten, die miteinander singen. Also ein vierstimmiger Chor besteht schlichtweg aus vier Sängern, ein achtstimmiger Chor aus acht Sängern. Und das hat er tatsächlich bei der H-Moll-Messe vorgeführt. Und vom Mikrofon klappt das auch sehr gut, weil da kann man ja auch ein bisschen, sagen wir mal, Balance ausgleichen. Ich habe Rifkin schon mit der H-Moll-Messe gehört. In der großen Kirche, da ist das sehr schwierig. Also da muss man schon an der richtigen Stelle sitzen. Nichtsdestotrotz, also wir hören ja jetzt gleich rein, muss man sagen, das Ganze hat großen Einfluss gehabt auf die Zeit danach. Und kann man ja auch mal verraten, die Anspielung, die am meisten lief jetzt in unseren vier Podcasts, war eine relativ neue, Andrea Marcon.
Die neueste,
La Cetra Basel. Und der changiert so schön zwischen den beiden Ansätzen. Mal lässt er so einen Chor solistisch beginnen und dann kommen erst die anderen Sänger als Tutti-Sänger gewissermaßen hinzu, bekommen so mehr Dynamik hinein. Und das scheint mir so eine Tendenz heutzutage zu sein, dass man so ein bisschen jetzt diese beiden Welten, One Two Apart, Rifkin-Partei und die anderen großer Chor, die sich überwinden und gegenseitig befruchten. Und ganz ehrlich, historische Wahrheit, wir tappen ja völlig im Dunkeln. Du, wenn das am Ende wirklich Wien war oder Dresdner Hofkapelle, da sind das bestimmt Solisten gewesen. Ja? Also bei den Thomanern kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Anyway, wir hören jetzt Rifkin.
Oh,
Et Resurrexit, dieser jubelnde Osterchor aus dem Credo in der Aufnahme der Hamoll-Messe unter Leitung von Joshua Rifkin Anfang der 80er Jahre. Michael, wir könnten jetzt stundenlang so weitermachen, aber sind jetzt keine Interpretationssendung, aber wir wollten so ein paar ausgewählte Meilensteine der Hamoll-Messen-Interpretation vorstellen. Und du hast es schon erwähnt, ich würde es nochmal gerne wiederholen. Also, was Sie in den letzten Folgen immer gehört haben, war die neueste Aufnahme, für die wir uns entschieden haben, weil wir die beide recht gut finden und auch, weil es die neueste ist. Also mit dem Ensemble La Cetra Basel unter Leitung von Andrea Marcon. Michael, das war schön. Es ist Zeit für ein kleines Schlusswort nach 4 Folgen H-Moll-Messe. Es gibt so viele Zitate, die die H-Moll-Messe irgendwie als beste Musik überhaupt bezeichnen. Du hast einiges ja schon erwähnt. Kannst du vielleicht nochmal in kurzen Worten zusammenfassen, worin liegt die außerordentliche Bedeutung dieses Stückes im Kontext von Bachs Schaffen?
Ja, lieber Bernhard, also ja, es gibt so viele Superlative. Man muss immer aufpassen, wenn man diese Superlative benutzt, größtes musikalisches Kunstwerk aller Zeiten und Folger, oder Walter Blankenburg hat mal geschrieben, das geheimnisvoll Erhabenste, was je an Musik geschaffen wurde. Sicherlich wird man dann der Wirkung, die dieses Stück zu entfalten vermag, gerecht, aber zugleich wird man vielleicht nicht gerecht manch anderen Werken von Bach selber, aber auch von anderen Komponisten. Und ich würde es jetzt mal versuchen, so zu sagen. Also man ist sicherlich fair, wenn man sagt, es ist eine Art Opus Summum, also eine Art zusammenfassendes Opus, in dem Bach seine Fertigkeiten als Vokalkomponist, seine Ausdrucksmöglichkeiten nahezu vollständig darstellt und vor allem in einer Masse an elaborierten Chorsätzen wie nirgendwo sonst in seinem Oeuvre. Ob es jetzt wirklich das Beste und Vollkommenste ist, was Bach je komponiert hat, da würde ich mal ein Fragezeichen tatsächlich dran machen, weil selbst auf dem Gebiet des Vokalwerks, guck mal die Matthäus-Passion, die liefert ja auch nochmal Ausdrucksmöglichkeiten von Affekten, menschliche Stimme, die sich im Rezitativ oder in diesen Volkschören ergeben. Da war in der H-Moll-Messe gar nicht die Möglichkeit dazu, weil da schlichtweg kein Rezitativ vorkommt. Und deswegen würde ich die Werke nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube, ein Zauber, den die H-Moll-Messe nochmal ausströmt, wir hatten es in der letzten Sendung schon am Schluss ein bisschen erwähnt, sie drängt sich ja regelrecht über die konfessionellen Grenzen hinweg, weil hier sich Bach an einem Text abgearbeitet hat, der wirklich insgesamt für die christliche Kirche steht. Und ein Text, wo er auch, wie vielleicht in keinem anderen Werk vergleichbar ist, mit all den anderen Komponisten die Messvertonung vorgelegt haben. Also bei so einem Kantatentext, da hat man jetzt nicht das Parallelbeispiel von Mozart oder Beethoven oder Dvorak oder wie sie alle heißen. Ja? Aber hier ist er vergleichbar. Und da muss man einfach mal sagen, da merkt man in jedem Satz diese unergründliche Tiefe, die Bach hat. Dieser unerklärliche Reichtum, den er immer wieder findet an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten für zentrale Leitsätze des Glaubens und überhaupt das Bekenntnis zur christlichen Kirche. Und das zugleich einfach mit einer Musik, die sich auch als Musik selbst nicht abnutzt und auch deshalb nochmal über sämtliche Sprachbarrieren hinweg einfach die Menschen beeindruckt. Mhm. Und insofern wundert es mich nicht, dass es das am häufigsten aufgeführte Vokalwerk Johann Sebastian Bachs ist, für alle Zeiten und Völker komponiert. Und ich bin mir sicher, dieses Werk wird nie alt werden.
Das war ein wunderbares Schlusswort und ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass wir jetzt am Schluss nochmal das Dona Nobis Pacem, den Schlussteil der Messe spielen und uns herzlich bedanken fürs Zuhören. Das waren also 4 Folgen Bach-Kanal über die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.